Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Corporate Hero Deep Dives. Und wie in der ersten Episode bin ich hier wieder mit Sebastian Pirch am Sprechen. Und wer die erste Folge noch nicht gehört hat, dem geben wir jetzt noch ein allerletztes Mal so ein kurzes Intro zu dir, Sebastian. Warum gibt es diese Reihe? Und erzähl noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir und dann steigen wir auch schon ins Thema ein, weil wir wollen ja hier heute noch sehr viel Informationen unseren Hörern mitgeben.
Ja, sehr gerne, Peter. Vielen Dank auch wieder für die Einladung hier, dass ich heute wieder bei euch oder mit dir sprechen darf. Genau, mein Name ist Sebastian Pirch. Ich bin Hochschulprofessor für die Themen Entrepreneurship, Digitales, Innovationsmanagement und habe ja vor knapp 2 Jahren die Idee entwickelt, mit dem Christoph Bornstein zusammen ein Buch zu schreiben mit dem klangvollen Namen Corporate Heroes. Und der Christoph Bornstein ist jemand, der sich eben entsprechend als Gründer, Investor und aber auch als Autor vieler Artikel mit dem Thema Corporate Innovation sehr stark beschäftigt. Und wir haben uns eben die Frage gestellt, wie ist es denn möglich, diese ganzen Ideen, Methoden, Ansätze, die da draußen erforscht und diskutiert werden, wie kriegt man das dann auf die Straße? Das ist ja etwas, was ganz häufig dann der Punkt ist, wo viele dann doch scheitern, wenn es darüber hinausgeht, dass man sich irgendein fancy Motto auf eine Kaffeetasse druckt, ja, wie kriegen wir es auf die Straße? Und das haben wir gemacht und haben da so sieben Strategien entwickelt und ein mehrstufiges Framework im ganz engen Austausch mit spannenden Firmen, die das schon mal sehr gut umgesetzt haben. Ja, und das ist so ein Stück weit das, worüber wir ja auch beim letzten Mal schon angefangen haben zu sprechen.
Genau, und das Framework besteht ja aus 7 Schritten
Ja.
und wie letztes Mal ja den ersten Schritt schon behandelt sozusagen, das war Innovationsbereitschaft herstellen, also sozusagen die initiale Grundlage zu schaffen. Und heute gehen wir einen Schritt weiter und wir beschäftigen uns jetzt mit der Infrastruktur und was man eigentlich so braucht, um dann auch wirklich loslegen zu können. Und jetzt bin ich schon gespannt, was du uns gleich so mitgibst auf unserem Weg, wenn wir jetzt in die Umsetzung kommen wollen. Das heißt, ich habe jetzt aus deinem Skript, sozusagen aus deinem Buch, was ich schon lesen durfte, habe ich dann so ein bisschen rausgelesen, dass die Auftaktveranstaltung von großer Bedeutung ist. Also wie muss so eine Veranstaltung denn aussehen, damit es sozusagen ein perfekter Startschuss für eine erfolgreiche Innovation im Unternehmen ist?
Wie muss die aussehen? Das ist eine gute Frage. Und tatsächlich gibt es auch darauf, wie so oft, nicht die eine Antwort, so, ja, weil das natürlich von ganz vielen Dingen abhängt. Ne? Also es hängt natürlich davon ab, wurde bereits vielleicht schon etwas gemacht, so in Teile, ne? Worauf man aufsetzen kann. Wie groß ist auch so ein Unternehmen? Ne? Also wenn es sehr groß ist zum Beispiel, kann es auch sinnvoll sein, so eine kleine Roadshow zu machen, also mehrere solche Veranstaltungen zu machen. Ne? Also da gibt es nicht die eine Lösung, ja, aber sehr gut ist generell so eine Veranstaltung, weil man darüber natürlich so aus Kommunikationssicht ne, viele Platzhalter bauen kann. Das heißt, es kann sich darauf kanalisieren, man kann diese Veranstaltung ankündigen, direkt und indirekt. Indirekt zum Beispiel fällt mir immer eine Anekdote ein von Dräger. Dräger macht ja also diese ja, Gasprodukte, sage ich mal, ne? Also wie wir sie ja durch Corona auch kennen, Herz-Lungen-Maschinen oder irgendwelche Tauchgeräte, so, und die haben eben auch eine eigene Innovationsinstitution, das nennt sich die Garage, also die Dräger Garage, und die haben zum Beispiel zu Beginn sowas gemacht, die haben Toilettenpapier rot eingefärbt, ja, und das überall im Unternehmen verteilt. Da war dann irgendeine Veranstaltung und dann fragte jemand, ja, was hat das denn eigentlich mit diesem Toilettenpapier auf sich, oder dann hatten sie so rote Teppiche überall, ja, und also so Guerilla-Marketing-mäßig, ja, und haben dadurch einfach so eine gewisse Awareness gesorgt. So, ne? Das ist eigentlich ein ganz witziges Beispiel. Der Spiegel hat auch eine Auftaktveranstaltung gemacht. Worum es dabei geht, ist, dass man einerseits eben, ich sagte es schon, diese Innovationsbemühungen, diese Strategie kanalisiert hinsichtlich der Frage, wissen die Leute überhaupt, dass wir sowas machen? B, wie können die sich einbringen? Und C, wie können wir erste konkrete Ideen entwickeln, die wir dann sozusagen kuratieren und auch umsetzen. Und da eignet sich eben so ein Workshop-Format sehr gut, beispielsweise in Form eines World Cafés, ja, wo es dann so mehrere Runden gibt. Und das ist so ein Platzhalter, als Veranstaltung, worauf sich das quasi konzentrieren kann und was sozusagen den Startschuss dann so setzt.
Jetzt ist dieser Startschuss gesetzt. Jetzt ist dann auch immer die Frage, wie manage ich das Ganze? Manage ich das jetzt zentral, eher dezentral, oder gibt es da einen Mittelweg, um die Emotionen zu steuern? Wie würdest du das sehen?
Genau, da gibt es im Grunde genommen drei Varianten, also den zentralen Ansatz. Ja, das heißt, ich würde sowas komplett aus dem Unternehmen heraus steuern. So macht es DB Schenker zum Beispiel, weil die natürlich aufgrund ihrer schieren Größe das für sich festgestellt haben, dass das einfach der bessere Weg ist. Darüber hinaus gibt es natürlich viele dezentrale Projekte, aber die Steuerung erfolgt da zentral. Ja. Dann gibt es aber auch dezentrale Möglichkeiten. Also das ist so ein Klassiker, wie ich ihn gerade genannt habe, bei Dräger oder auch bei der Deutz AG, mit der wir gesprochen haben, ja, wo es dann einen dezentralen Innovationshub gibt. Ja, da können wir sonst auch gleich nochmal drüber sprechen. Und dann gibt es aber auch so einen hybriden Ansatz. Das bedeutet, diese ganze Strategie und die Steuerung erfolgt eben zentral, aber die operative Umsetzung vor Ort, die erfolgt dann eben dezentral in so einem Hub. Und das ist im Grunde genommen also auch den Ansatz, den wir empfehlen. Also so einen hybriden Ansatz, ne? Dass man eben schon Strategie entsprechend vorgibt und die auch aus der Zentrale steuert. Aber die operative Umsetzung der Innovationsbemühungen, Bosch zum Beispiel macht es auch so, sollte über solche Hubs erfolgen. Und der Grund, warum das auch sinnvoll ist, das zu trennen, ist das Thema der Ambidextrie, das ist ja auch so ein häufig dieses Thema, ja, also diese Beidhändigkeit, wie kann es gelingen, das Tagesgeschäft erfolgreich umzusetzen und wie können wir aber dann doch diese Innovationsprojekte gut umsetzen, weil die in der Regel in verschiedenen Modi umgesetzt werden. Und daher ist es schlau, das tatsächlich zu trennen. Ja.
Also ist, glaube ich, ganz spannend. Wir haben auch noch jemand von DB Schenker da im Podcast demnächst. Also vielleicht kann er uns sogar noch live auch nochmal das berichten sozusagen. Und wie Sie das mit dem Hub-Verständnis haben. Ich will da noch nicht zu viel verraten, weil Yannick das Interview geführt hat. Und mich würde es aber jetzt mal interessieren, du hast es ja angedeutet, also es muss nicht immer ein physischer Ort sein. Wie kann denn so ein Beispiel, wie zum Beispiel umgesetzt, vielleicht mal, wo es ein virtueller Ort war oder ein dezentraler Ort sozusagen.
Naja, guck mal, so eine virtuelle Ort kann ja zum Beispiel auch eine reine Cloud-Lösung sein. Ja? Also es gibt ja so verschiedene webbasierte Innovationsmanagement-Tools. Ja, also da gibt es, ja, kann man ja mal googeln, webbasierte Innovationsmanagement-Tools. Da will ich jetzt auch keine Werbung für einzelne Dinge machen. Aber da gibt es einfach verschiedene Tools. Und da muss man einfach gucken, was passt zum Unternehmen oder zur Größe. Und dann kann man halt eben standardisiert, strukturiert über diese Plattform Ideen sammeln und diese Ideen auch bewerten und dann sozusagen auch dem Ideengeber, der Ideengeberin Feedback geben, ja, ob es zum Beispiel in eine Runde weiterkommt und dann auch mit meinetwegen Budget ausgestattet wird und die Idee dann umgesetzt werden kann, ja, in Form von Prototypen oder was dergleichen, ja. Also, ne, Bosch zum Beispiel macht das ja sehr gut. Die haben da ja eine standardisierte Vorgehensweise, dass man dort Ideen sammelt. Ich glaube, zweimal im Jahr wird dann da so eine Runde gemacht. Oder das, ne, genau, dass man einfach diese Ideen standardisiert einreichen kann. So. Und was ich da einfach nur sehr wichtig finde, wenn man sowas macht, dass man sich auch darauf vorbereitet, natürlich diese Ideen möglicherweise absagen zu müssen. So, und das ist eine sehr große Herausforderung, weil was ganz oft passiert, das haben wir auch ein paar Mal gehört, dass man sozusagen zu Beginn so eines Innovationsstrategieprojekts durch eine Veranstaltung, dann hat man immer so eine große Euphorie erstmal. Ja, alle finden das toll, endlich werden wir mal gehört, endlich können wir Ideen einbringen. So, und dann bringt man Ideen ein und dann heißt es bei sehr vielen Ideen, nein, nein, nein. So, und das kann man jetzt, es ist so ein bisschen so dieses Fliegenpilzphänomen, das kannst du machen, aber nur einmal. So, weil das Problem ist natürlich bei den Mitarbeitern, dass wenn die eine Idee einbringen, auf die sie auch schon eine Weile schon rumdenken, wo sie sicherlich auch eine emotionale Beziehung dazu haben, und wenn die dann aber abgelehnt wird, dann sind die natürlich nicht zwingend motiviert, in der nächsten Runde wieder eine Idee einzubringen, ja. Und da ist es ganz wichtig, dass man ein Verfahren hat, ein Bewertungsverfahren, was wirklich allgemein anerkannt wird. Und ich habe das mal im Rahmen einer Abschlussarbeit mit einer Studentin versucht umzusetzen. Da ging es auch um ein mittelständisches Automobilzulieferunternehmen, die so Kühl- und Schmierstoffe entwickeln. Da kann man sich ja schon vorstellen, dass die einen sehr hohen Innovationsdruck haben. Ja. Naja, und da war es eben auch so, dass da viele Ideen eingebracht wurden, aber wenige umgesetzt wurden, werden konnten. Und dann hat die Studentin einen sogenannten Innovationskoeffizienten entwickelt. Das ist eigentlich so eine Kennzahl, die sich aus mehreren Bewertungen einer Jury zusammensetzt, ne? Also, wie praktikabel ist das Ganze? Wie gut passt diese Idee zu unserem Geschäftsmodell? Wie hoch sind potenzielle Investitionen? Wie sieht der Markt aus und so weiter? Ja, und das kann man entsprechend dann ja bewerten. Und wenn, sagen wir mal, sich die Belegschaft auf so einen Koeffizienten committet oder zumindest davon weiß, dass es das gibt und dass diese Jury auch aus mehreren Leuten besteht, die vielleicht auch immer wieder mal wechseln, dann wird natürlich diese Bewertung auch anerkannt. So, und man kann das nachvollziehen, ne? Weil wenn es transparent ist und jeder nachvollziehen kann, ne, das ist jetzt nicht irgendwie durch Flaschendrehen oder irgendwie so auf Gutdünken abgelehnt worden, sondern es ist wirklich transparent und nachvollziehbar, dann können die damit auch umgehen. So, und das finde ich ist aber ganz, ganz wichtig und da muss man sich im Vorfeld drüber Gedanken machen und nicht erst damit anfangen, sozusagen, wenn die Ideen sozusagen reinpurzeln. Ne? Das ist
Das
ganz wichtig.
heißt, man nimmt sozusagen die zumindest gefühlte Beliebigkeit aus diesem Prozess
Ja,
raus,
ja.
durch die transparente und das faire Bewertungskonzept. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es diese einen Kriterien gibt, sondern die müssen wahrscheinlich von Prozess zu Prozess, von Unternehmen zu Unternehmen definiert
Korrekt.
werden. Aber es
Genau.
muss halt jedem klar sein, was die Kriterien sind, damit man auch weiß, wie die Entscheidungsfindung dann
Ganz
im
genau.
Prozess halt stattfindet.
Ganz genau. Und es ist ja auch ein Unterschied, ne, ob das jetzt, sagen wir mal, ein Unternehmen aus der Industrie ist oder ein Unternehmen aus der Logistik oder in der Dienstleistung, die werden möglicherweise ja andere Kriterien haben, mit denen sie solche Ideen bewerten. Aber genau wie du sagst, ne, es muss den Mitarbeitern klar sein, das sind die Kriterien. Das hilft natürlich auch, so eine Idee selbst zu reflektieren, bevor ich sie überhaupt einreiche, ja. Und idealerweise kann man das ja mit Typeform oder eben dann diese Tools, von denen ich vorhin sprach, die es da ja gibt am Markt, da kann man ja solche Formulare, eine kleine Survey ja selber aufsetzen, dass man im Grunde genommen die Idee genau so beschreibt oder auch bewertet selbst schon. Ja? Also warum ist diese Idee für uns geeignet? Warum ist die praktikabel? Mit welchen Investitionen rechnen Sie? Und so. Da kann man ja selber sich sozusagen schon mal die andere Frage stellen und ist dann auch nicht überrascht, wenn entsprechend da die Idee möglicherweise abgelehnt wird oder sie nochmal zurückkommt oder nochmal verschoben wird oder dergleichen Dinge mehr.
Das bringt mich jetzt, diese Ausführung bringt mich jetzt zu diesem Begriff des Innovationsredakteurs, die du aufgebracht hast. Ich habe dem entnommen, dass diese Rolle halt unbedingt wichtig ist, auch weil sie nicht nur einen Mehrwert bringt, sondern auch die ganze Funktionalität sozusagen eher sicherstellt. Kannst du die noch mal ein bisschen näher beschreiben?
Ja, sehr gerne. Also, es ist ja nach wie vor so, auch wenn sich alle Unternehmen immer hinstellen und sagen, ja, wir kommunizieren interdisziplinär, cross-funktional, wir wollen Silos auflösen, bliblablub. Ja, das ist ja immer das, was so die Leute sich auf die Tassen schreiben, aber den wenigsten gelingt es ja wirklich. Ja, tatsächlich ist es am Ende doch so, dass bei der Weihnachtsfeier die Vertriebler unter sich sitzen und die Leute aus der Buchhaltung auch. Ja. Und so ist es in der Kommunikation auch. Und deswegen ist das aber ganz wichtig, weil diese cross-funktionalen Teams einfach so wirksam sind, dass die voneinander erfahren. Und da könnte so ein Innovationsredakteur, der sich im Grunde genommen die ganze Zeit damit beschäftigt, welche Ideen es wo, in welchem Teil des Unternehmens gibt, woran gearbeitet wird, wer da auch Experte ist, wer da entsprechend vernetzt ist, ja. Das ist sozusagen der Vorteil. Das bedeutet, dass wenn eine Idee irgendwo eingereicht wird, kann idealerweise dieser Innovationsredakteur dem Ideengeber direkt eine Person nennen, ja, die vielleicht schon sowas Ähnliches entwickelt hat oder der Zugang zu genau der Zielgruppe hat, mit der man mal sprechen könnte, ja, oder der eben aus anderen Gründen sehr gut geeignet ist, um diese Idee mitzuentwickeln. Und das sorgt halt dafür, dass genau diese Silos aufgebrochen werden und relativ schnell so ein Wissenstransfer innerhalb des Unternehmens stattfindet. So, und das ist natürlich hochgradig sinnvoll, also genau diese Kommunikation wirklich auch vertikal zu fördern.
Ich stelle mir das aber auch gar nicht leicht vor, so einen Innovationsredakteur zu finden. Also was ist denn so der
Ja.
Hintergrund eigentlich eines Innovationsredakteurs? Kommt er aus dem HR-Bereich? Ist es eigentlich so ein Innovationsmanager? Was ist so dieses Profil, das ich ja auch erstmal finden muss, weil das ist ja sehr moderierend, aber auch gleichzeitig sehr innovativ in der Prozessgestaltung sozusagen.
Super Frage. Ich glaube im Übrigen, dass natürlich so ein Redakteur auch immer darauf angewiesen ist, dass er vielleicht gute technologische Tools an der Hand hat, vielleicht sogar KI-basiert. Es gibt so ein Tool, habe ich neulich gerade kennengelernt auf so einem KI-Kongress in Berlin. Toucan heißen die. Ja, die sagen zum Beispiel von sich, dass sie eben genau solche Wissensarbeit unterstützen können, indem sie dann eben entsprechende Protokolle und so weiter einlesen und dann kann man eben fragen, dieses Tool, wer arbeitet denn bei uns am Thema Blockchain und so weiter. Ja, und dann kann man eben ein Protokoll aus einem anderen Standort auslesen und dann heißt es plötzlich, ja, die in Frankfurt sind da dran. So, also das ist, ne, das ist natürlich auch immer gut, sowas entsprechend technisch unterstützen zu lassen, das zum einen. Aber zum anderen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass derjenige oder diejenige eben schon sehr hohe Kommunikationstalente haben sollte. Also es sollte wirklich jemand sein, der in der Lage ist, schnell eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, auch zu verstehen, ne, was deren Motivationen dahinter sind. Also es sollte wirklich ein Kommunikationsprofi sein tatsächlich. Aber, und das ist dann das Aber, da sollte natürlich auch jemand sein, der ein entsprechendes technisches Verständnis von dem Unternehmen hat, weil natürlich ich dann eine entsprechende Akzeptanz bekomme oder auch die Ideen überhaupt verstehe, ne, wenn ich sozusagen in dem Unternehmen oder was die Technologie angeht, entsprechend gut aufgestellt bin. So, also ich glaube, es sollte nicht zwingend jemand sein, der jetzt in den letzten 2, 3 Jahren seines Berufslebens ist, so, weil der natürlich extrem gut vernetzt ist und auch extrem kompetent ist, aber oftmals eben nicht so zwingend über die ganzen Methoden verfügt oder auch die ganzen Methoden kennt, ne, die man es jetzt im agilen Entwickeln braucht und so weiter. Aber es sollte auch niemand sein, der jetzt gerade erst 2 Wochen im Unternehmen ist, ja, weil der natürlich niemanden kennt, weil der die ganzen Produkte, Abläufe nicht kennt. Also idealer, wenn du mich fragst, sollte das jemand sein, der vielleicht 2, 3 Jahre im Unternehmen ist, irgendwo im Bereich der Unternehmenskommunikation arbeitet oder im Bereich Business Development arbeitet, ja, wo er auch viel Kontakt zu den Kunden hat und das Produkt kennt. Ja, also so ein, in England würde man sagen, so ein Jack of all trades, ja. Also der muss vieles können, nicht zwingend alles richtig, aber er muss in der Lage sein, wirklich so ein Kommunikationstalent zu sein. Und ein Netzwerker, auf jeden Fall ein sehr guter Netzwerker.
Der Punkt Kommunikation, der ist ja dann auch so unglaublich wichtig, wenn es dann zur Umsetzung kommt und man so auf die ersten internen Abwehrmechanismen stoßt. Wir hatten das ja auch schon eingangs in der letzten Folge, wo wir gesagt haben, ja, dieses Thema, die geben unser Geld aus, das wir verdienen, etc., das hatten wir ja schon mal gecovert. Aber trotzdem gibt es ja auch bestimmt ein paar Strategien, die ich ganz praxisnah anwenden kann, um diese Herausforderung der Abwehrmechanismen erstmal aufzubrechen, damit nicht das Projekt gleich am Anfang schon irgendwie eingestampft wird oder so verändert wird, dass es gar keine Zukunftsfähigkeit hat.
Auf jeden Fall. Da gibt es natürlich Ideen. Zunächst einmal ist ja eben die Frage, wie aufwendig ist jetzt diese Idee? Und was mir dazu immer einfällt, ist, dass man sehr aktiv einfach wirklich über diese ganzen Bemühungen spricht. Mir fällt da ein, jemand von Leaps, dem Inkubator von Bayer tatsächlich, die eben sehr, sehr viel unterwegs sind, die sehr rührig sind und immer wieder über ihre Ideen sprechen. Die auch zum Beispiel Wissenschaftler zu Ideen befragen. Ja? Also wenn die dann ein Proposal haben von irgendeinem Startup, ne, dann fragen sie die auch, wie schätzt du das ein? Ja? Also das Thema Wertschätzung, wie hole ich die Leute ab und so weiter. Also das ist natürlich etwas, was sehr darauf einzahlt und was sehr förderlich ist, die Akzeptanz solcher Innovationsstrategien tatsächlich zu fördern. Ja, dass man eben genau nicht den Eindruck hat, ja, die da oben in ihrem Elfenbeinturm, ja, die arbeiten da an etwas und so weiter. Also Integration der Mitarbeitenden, auch wenn sie jetzt nicht zwingend eine Idee eingebracht haben. Das Zweite ist, was sehr gut funktioniert, finde ich immer das Beispiel von Hans Grohe sehr gut, die natürlich sich wie alle anderen auch freuen würden, wenn sie so Innovationshorizont 3 Innovationen haben, ja, also die wirklich auch sehr innovativ sind, die möglicherweise auch disruptiven Charakter haben. Aber sowas findet man halt nicht alle paar Wochen irgendwo, ja, sondern das ist natürlich etwas, was mit viel Innovationsaufwand, mit viel Forschung, Entwicklung und so weiter einhergeht. Und um die Akzeptanz für solch längerwierigeren und auch kostspieligeren Horizont 3 Innovationsentwicklung zu erhalten, ist es eben auch sinnvoll und nötig, relativ niederschwellig Innovation 1 Ideen zu entwickeln, so, und die auch relativ schnell ökonomische Effekte erzeugen, ja. Und da fällt mir von Grohe eben das Beispiel ein mit diesem Brausekopf für Hunde, ja. Also, dass sie so Duschköpfe entwickelt haben. Also Hans Grohe macht ja so Sanitärartikel, Mischbatterien und so weiter. Und die haben eben so einen Brause-Duschkopf für Hunde entwickelt. So, das ist jetzt keine riesige Horizont 3-Innovation, aber sie hat eben dazu geführt, dass man auch Geld schnell damit verdient und die Mitarbeiter dann sehen, ach, guck mal, was die da machen, das führt tatsächlich auch zu etwas. Ja.
Also die Akzeptanz einfach zu schaffen dadurch. Und du hattest es jetzt auch schon angedeutet, dieses Thema, die Mitarbeiter auch in diese Strategie einzubeziehen. Ich denke, so ein großer Punkt in dem Bereich ist halt auch nochmal die Vermeidung von Insellösungen. Also, dass man das für das gesamte Unternehmen sicherstellt und eben nicht nur ja, so einen kleinen integrativen Teil hat, sondern das wirklich für das ganze Unternehmen umsetzen kann. Wie schaffe ich das? Weil so eine Strategie ist ja meistens eigentlich ja oftmals noch in einem größeren Unternehmen top-down. Und wie schaffe ich es jetzt aber, die Mitarbeiter einzubeziehen und dieses Insellösungsphänomen ja zu verhindern?
Na, Peter, da sind wir eigentlich wieder bei der Auftaktfrage, ja. Also es kann allein schon durch so eine Veranstaltung gelingen, so, dass man einfach wirklich die Leute mal zusammenholt, zusammentrommelt, ja, und mit denen so einen Auftakt-Workshop macht, indem man auch existierende Prototypen mal diskutiert oder sie überhaupt erst mal entwickelt, so mit Design Thinking Konzepten, ja. Und da fällt mir zum Beispiel ein Case ein, der Deutz AG, also die Deutz AG ist ja so ein großer Maschinenbauer, und die haben zum Beispiel festgestellt, naja, es würde gar keinen Sinn ergeben, so einen Elektrorasierer einfach zu verkaufen, wenn ich den nicht aufladen kann, ja. Und zum Beispiel in Skandinavien, da gibt es keine Bagger mehr mit Diesel, sondern die haben alle mit E-Motor, ja. Und da haben die gesagt, Mensch, warum bauen wir denn nicht so ein Ladegerät für solche Bagger? Gibt's nicht, ja. So, und dann haben sie eben angefangen, so ein Ladegerät zu bauen und haben dann ihre Leute, ihre Ingenieure oder auch ihre Vertriebler und alle, wie sie da waren, zusammengeholt, haben so einen Prototyp gebaut von so einem Charger und haben gesagt, hier, interagier mal damit, ja, was fällt dir ein? Und dann kommt da natürlich ein ganz anderes Feedback, als wenn man das jetzt so in so einem Joe Fix mal diskutiert, mit vielen Konjunktiven arbeitet, ja, wie wäre es, wenn und so weiter. Also das kann eine einfache Möglichkeit sein, wirklich regelmäßig solche Workshops zu machen, Feedback einzuholen, die Leute teilhaben zu lassen, und dann bricht man genau diese Inseln auf.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt, weil das jetzt mehrmals gefallen ist, sowohl beim Innovationsredakteur als auch bei der Transparenz und dem vielen Kommunizieren, dass halt Kommunikation so eines, also wenn überhaupt vielleicht sogar das Schlüsselelement ist. Wie würdest du das nochmal aufgliedern, wenn wir uns diesen Bereich interne und externe Kommunikation ansehen? Wie wichtig sind diese einzelnen Bereiche für Innovationsbemühungen eines Unternehmens?
Die sind total wichtig, Peter, weil man muss sich ja Folgendes vorstellen. Wenn man so ein innovatives Team aufbauen will, dann braucht es häufig auch andere Leute als die, die das Unternehmen an dem Punkt gebracht haben, wo es jetzt ist, ja. Bedeutet, ich brauche möglicherweise, wenn ich ein Logistikunternehmen innovativer machen möchte, brauche ich vielleicht auch andere Leute als Logistiker. Jetzt ist ja die Frage, warum soll ich jetzt als Digitaltalent zu einem Unternehmen gehen, was irgendwelche Trailer baut, um Container da auf ein LKW zu verladen. So, ja, das ist ja so sexy wie eine Steuererklärung und eine Wurzelbehandlung. Ja. So, und vor der Herausforderung war jetzt beispielsweise Schmitz Cargo Bull, die eben eine App gebaut haben, um die Kommunikation zwischen dem Fahrer, dem Unternehmen und den Kunden zu konsolidieren. Ja, und die wussten einfach, wir haben keine Ahnung, wir haben keine Digitalkompetenz, wir brauchen da Leute. So, und warum soll man jetzt eben dahin gehen? Nun ja, und da hat es eben was das Employer Branding angeht, geholfen, indem sie da mit der Agentur zusammenarbeiten von dem Christoph Bornstein, und sie haben sich einen ehemaligen HRler von Zalando geholt. So. Und der hat das natürlich entsprechend kommuniziert. Der hat seine Kanäle genutzt und so weiter. Ja. Und darüber wurde natürlich diese Marke aufgewertet. Bei Klöckner war es so, dass extern der Gisbert Rühl auf verschiedenen ausgewählten Panels unterwegs war und darüber gesprochen hat, ja, dass man den Stahlhandel jetzt eben E-Commerce-ready macht. So. Und das wiederum macht natürlich die Mitarbeiter stolz, dass die immer wieder sehen, guck mal, was wir für ein cooler Laden sind. So, ja, wir tauchen immer wieder in Medien auf und so weiter. So, also das ist so das, was nach außen funktioniert und was nach innen funktioniert, sind eben solche Veranstaltungen, interne Veranstaltungen. Es ist auch so ein Medienmix aus Newslettern, aus internen Podcasts, aus Slack-Channeln, die sich damit beschäftigen. Ja, also da gibt es nicht den einen Ansatz, sondern es ist oftmals auch da so ein hybrider Mix aus Medien und aus Strategien. Ja.
Ja, ich glaube, so im Bereich externe Kommunikation ist es ja auch schon mal ein Beginn, einfach anzufangen zu
Ja.
kommunizieren. Also wenn ich das hier teilweise auch im Umland von München beobachte, also da gibt es halt riesengroße Unternehmen, also wirklich auch Weltmarktführer sozusagen in ihrem Bereich, die kennt aber niemand. Also die kennt vor allem keiner, der jetzt irgendwie als Talent sich Gedanken macht, wo er denn als seinen nächsten Job anfängt. Sondern da sind es halt eigentlich immer die gleichen Firmen, die einem auf dem Schirm sind. Und diese Außenkommunikation findet leider halt noch nicht so statt. Und da wird sich dann auch gewundert, warum kriegen wir denn kein Talent?
Genau.
Und das liegt aber auch einfach daran, dass da auch gar keine Aufmerksamkeit stattfindet. Das ist vielleicht so im ersten Schritt. Also es kann ja auch schon mal ein Aha-Moment sein, zu zeigen, wir machen da überhaupt was.
Ganz genau. Wir machen da was und da sollte man natürlich genau dorthin gehen, so, wo potenzielle Talente sitzen, die ich haben möchte. Ja. Also ne, der Trend One Podcast ist da ja ein so ein Kanal, ne, den wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben, wo ja viele Vertreter von solchen Unternehmen auch sitzen. Otto zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel, ja, dass die auch rausgehen und Ideen einfach testen und sie trotzdem an die Ideen festhalten, obwohl sie ökonomisch defizitär sind. So, aber es führt einfach möglicherweise dazu, dass man das Employer Branding stärkt, dass man neue spannende Kooperationspartner findet, so ja. Also da muss nicht auch immer der ökonomische Erfolg zwingend im Vordergrund stehen, nur damit das funktioniert. Und ich glaube, man darf auch gerne ein bisschen mutig sein, ja. Ich habe neulich gerade gesehen, es gab ja diesen Innovationssummit, den Siemens und Bosch gemeinsam gemacht haben, ja. Also wo man eigentlich denkt, die müssten doch gegeneinander arbeiten, so ja. Sie haben sich zusammengetan, weil sie eben verstanden haben, dass das ganz viele Synergien erzeugen kann, auch gemeinsam dann rauszugehen und so eine Konferenz zu machen.
Bei mir war es auch in den letzten Tagen gerade so ein Aha-Moment, wo ich das Cover der Kapital gesehen habe und die war groß aufgemacht mit einem angelehnten Lidl-Logo, wo ich mir dann gedacht habe, okay, also das Thema war so der Angriff sozusagen auf Amazon mit dem Digitalgeschäft und dem Cloud-Geschäft, dem Datengeschäft sozusagen. Und jetzt, wenn man so ein bisschen in dem Thema ist, weiß man ja, dass die Schwarz-Stiftung sehr, sehr zurückhaltend ist in der Kommunikation. Aber selbst die fangen an, darüber zu sprechen oder lassen über einen sprechen, damit das auch irgendwie wahrgenommen wird. Weil solche Artikel kommen ja auch nicht aus dem Nichts. Das finde ich immer ganz spannend zu sehen, wie sich dann auch so recht verschlossene Unternehmen dazu entschließen, da plötzlich aufzutreten, weil sie auch vielleicht in dem Bereich gar nicht wahrgenommen sind. Die haben vielleicht eine hohe Markenbekanntheit in anderen Bereichen und sind dafür Arbeitnehmer total attraktiv, aber wahrscheinlich haben so 99% der Leute nicht eine Ahnung, dass die auch ein sehr wachsendes Digitalgeschäft haben, sozusagen.
Ja, dass sie einfach eine ganz tolle Unternehmenskultur haben, so, ja,
Oder so.
wo ich mich einbringen kann, wo ich wirklich Dinge vorantreiben kann. Aber dazu, wie du sagst, ne, muss man raus, muss mit den Leuten reden. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, ne, dass man zum Beispiel mit Hochschulen kooperiert und die Studierenden einbezieht, um Ideen zu testen, um Ideen weiterzuentwickeln. Und da haben viele natürlich immer Angst, ja, wir können doch nicht nach draußen gehen und dann weiß ja jeder, was wir machen und wir werden irgendwelche riesigen NDA dort verschickt. Aber der Vorteil, der auf der anderen Seite liegt, dass man wirklich recht niederschwellig mit ja, den Leuten in Austausch kommt, der ist einfach aus meiner Sicht tausendmal höher als die Gefahr, dass da irgendein Student hingeht und da so eine Logistiklösung jetzt mal nachbaut. So, ja, also da
Ja.
glaube ich, sollten die Unternehmen sich auch noch mehr öffnen und nicht nur mit potenziellen oder auch tatsächlichen Wettbewerbern sogar kooperieren oder mit anderen Unternehmen. Ja, Stichwort Audi und Walt Disney, ja, die ja zusammenarbeiten, sondern eben auch mit Hochschulen und da wirklich standardisiert immer wieder auch in den Dialog zu gehen, ja, und das challengen zu lassen.
Und vielleicht noch ergänzend zu der internen Kommunikation, was ich auch als spannendes Beispiel, weil du es selbst auch angesprochen hast mit dem internen Podcast zum Beispiel. Ich glaube, es hilft halt auch immer, sich zu überlegen, wie konsumieren meine Mitarbeiter idealerweise einfach Informationen. Ist es jetzt das
Absolut.
klassische Intranet? Ist es E-Mail? Ich hatte da zum Beispiel mal das Beispiel gehört, da war es halt sehr vertriebslastig in dem Unternehmen. Und da haben sie halt festgestellt, okay, meine Vertriebsmitarbeiter, die fahren halt jeden Tag super viel Auto. Und da ist es halt ideal, um einen internen Podcast zu hören und sich täglich irgendwie kurz 10 Minuten ein Update geben zu lassen. Und
Absolut.
das ist, glaube ich, irgendwie so die Königsdisziplin, sich da nochmal zu überlegen, wie erreiche ich verschiedene Zielgruppen in meinem Unternehmen entsprechend mit verschiedenen Maßnahmen auch.
Total. Und das, ich würde tatsächlich auch das incentivieren, ja, weil natürlich die Leute der Entropie folgen, ne, immer die Lösung suchen, die am wenigsten Energie erfordert, so, und die haben natürlich alles viel um die Ohren. Und dann, wenn ich mir dann noch irgendwie so einen Podcast anhören soll, warum soll ich das tun? So, also da glaube ich, ist das Unternehmen auch gut beraten, das zu incentivieren. Kann man sich ja vom Radio abgucken, ja, wenn die Leute dann wissen, worüber wurde da gesprochen und man macht am Ende ein kleines Quiz, kann man das und das gewinnen. So, dann gibt es auch ganz pragmatische Lösungen, dass man einfach kostenlose Wasserspender im Unternehmen aufstellt, dass die Leute einfach zwangsläufig miteinander ins Gespräch kommen. Oder man macht so eine Lösung, dass man die Leute zum Essen einlädt. Auf Unternehmenskosten. Einzige Voraussetzung ist, dass man eben mit einem entsprechend zugelosten oder zugeteilten Kollege dann eben in die Kantine geht und nur gemeinsam kann man so den. Ja, also gibt es da tausend Möglichkeiten, um diesen Austausch sicherzustellen und das zu fördern. Und das ist eigentlich auch Aufgabe einfach der Unternehmensführung dann, genau das sicherzustellen.
Ja, Sebastian, haben wir deiner Meinung nach jetzt für diesen zweiten Schritt noch etwas vergessen, was wir unbedingt noch thematisieren sollten?
Nein, ich würde sagen, wir haben die wesentlichen Dinge angesprochen. Wichtig ist, du hast es zu Beginn gesagt, dass man auch da jetzt nicht versucht, aus Angst vorm Fehler irgendwie jetzt alles wieder zu zerreden und zu zerplanen und so kompliziert zu machen, sondern direkt mal loslegen ist, glaube ich, der schlauere Weg. Und wir zeigen ja auf, was eigentlich so die wesentlichen Dinge sind, und die haben wir heute angesprochen. Und da muss man links und rechts einfach nochmal gucken, was braucht es zusätzlich noch oder was kann ich auch, ne, vernachlässigen, weil es auf mein Unternehmen eben nicht so zutrifft. Aber die wesentlichen Dinge haben wir genannt. Und ich glaube, wenn man sich da dran orientiert, dann kann man so viel nicht falsch machen. Ne?
Perfekt. Ja, genau. Und ihr könnt auch schon gespannt sein, sozusagen, auf die nächste Episode, weil da schauen wir uns dann ganz konkret an, wie man Mitarbeiter auch enabled, dann da loszulegen und vor allem auch so dieses Motto, wer kann was, wie bringe ich die Leute zusammen, um das eben alles gut auf die Straße zu bringen. Freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, Sebastian, erstmal vielen Dank, dass du heute wieder deine Insights mit uns geteilt hast. Und wenn ihr Feedback da draußen habt zu der Episode etc., dann schreibt uns gerne über LinkedIn. Die Links kommen wie immer auch in die Shownotes. Und ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.